Ich fand das, was du gesagt hast, so, ich muss das vielleicht übersetzen, aber im Alltag so connected zu sein, das ist so eine richtige Herausforderung, verbunden zu sein mit Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich musste eigentlich richtig vorbeten, dass ich während dem Alltag nicht vergesse, dass Jesus in mir ist, dass er eigentlich nie schläft und schlummert und eigentlich immer auch was tun will. Und vielleicht durch dich reden will, durch dich handeln will, gerade mitten im Alltag. Und gerade da sind wir oft so mit anderen Dingen so beschäftigt, dass ich glaube, der Heilige Geist manchmal so einen dicken Gummihammer braucht. Ne? Und selbst den überhören wir dann doch manchmal. Ne? Aber er verdammt uns nicht, sondern wir uns lehren. Und ich denke, letztendlich auch ein Sonntagmorgen soll uns auch helfen, während der Woche so die Gnade zu genießen, zu erleben, auch, aber dementsprechend, dass das auch durch unser Leben sichtbar wird, in was wir tun, wie wir sind, in unserer Haltung. Und ich denke, ich hoffe, dass Gott Gnade schenkt, dass er auch diesen Morgen, Vater im Himmel, durch dein Wort, dass unsere Herzen verändert werden, dass du ganz auf mir Gestalt gewinnst und ganz praktisch mit Hand und Fuß in unser Leben, Herr. Herr Jesus, dass du gesehen wirst. Wer so wie du bist, Herr. Du bist der helle Morgenstern. Du bist der Auferstehung und das Leben. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist unsere Gerechtigkeit. Herr, du bist allem in all. Du bist uns zur Weisheit geworden. Und Vater im Himmel, wo ist ein Gott so wie du, der Vater des Lichts ist, in dem kein Schatten ist, Herr. Danke für deine Gegenwart hier. Danke, dass wir Zeit ganz bewusst mit dir und miteinander haben dürfen. Und dir gebührt alle Ehre. Herr Jesus, du bist hier im Mittelpunkt in unserer Mitte und wir wollen, dass du das tun kannst, was du möchtest. Ich danke dir dafür, Herr. Und dass unser Alltag immer mehr von dir geprägt ist. Herr, dass dein Name verherrlicht wird, dass dein Wille geschieht und dein Reich gebaut wird. Halleluja. Amen. Ich möchte mit euch über etwas reden, was wir alle haben, mehr oder weniger. Ich meine, dass Gott mir das so auf dem Herz gelegt hat. Und das hat mit Beziehungen zu tun. Wenn man in der Bibel mal so sieht, okay, man kann da unterschiedlich überdenken, aber ich meine, das sind so drei Fragen in der Bibel, die mir eigentlich so innerlich ziemlich erschüttern. Und das Interessante ist, es sind eigentlich auch drei Fragen, die eigentlich nicht um eine Antwort fragen, sondern nur etwas wiedergeben. Und es sind drei Fragen, die von Gott selbst kommen. Was ist die erste Frage? Die gewaltige Tragödie. Ja, unterstreicht. Wer von euch hat einen Gedanke? Ja. Genau. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Natürlich wusste Gott, wo der war. Das war gar keine Frage. Aber hat ihm gefragt, wo bist du? Und es gibt diese erschütternde Auswirkung der Sünde, die Trennung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Das größte Geschenk, was der Mensch haben kann, ist Gemeinschaft mit seinem Schöpfer. In ihm ist das Leben. Wir haben von seiner Liebe gesungen. Und eigentlich da findet der Mensch auch nur seine Identität, wer er ist. Und das war zerbrochen und kaputt gegangen. Und von da diese Frage, Adam, wo bist du? Und sie unterstrich dieses, was kaputt gegangen ist. Und ich komme auf die zweite Frage zurück. Ich gehe nun zeitmäßig nun zu der dritten Frage. Eigentlich auch eine Frage, der nicht um eine Antwort, würde ich mal so sagen, gefragt hat. Und das war am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nun wissen wir, dass Jesus genau kam, wusste, wofür er kam. Und er wusste auch, der Johannes sagt, sieh, das ist schon das Lamm Gottes. Wer denkt dann vielleicht an Lamm? Aber damals haben sie gleich an dieses Opfer gedacht, das Blut geflossen ist und wo ein Sühnopfer gebracht wurde. Und es war Jesus so klar, dass er sterben würde. Er hat selbst gesagt, auf welche Art ich sterben würde, dass er am Kreuz, dann, wenn ich von der Erde erhoben wird, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Halleluja, da ist noch ein Gläubiger in unserer Mitte. Zu mir ziehen, das sind gewaltige Aussagen. Aber gerade in diesem Moment, dann fragt Gott, dann fragt Jesus nach dem Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus wusste, denke ich, warum. Aber er hat es noch nie gekannt. Und das war so eine Agonie, dass er ganz einfach in diesen Gottesferne, in diese Einsamkeit, und ich glaube, wir Menschen können uns gar nicht vorstellen, er kam, wo Gott uns nun den zurückführen wird, da kam Jesus raus. Jesus kam aus einer Beziehung mit dem Vater, der unzerbrochen war. Und nun war er aus dieser Beziehung heraus und mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so tief diese Agonie ist, so herrlich, ist die Antwort darauf, dass Jesus das erlebt hat, sodass wir wieder in eine Beziehung mit Gott zurückkommen. Ist das nicht gewaltig? Und die zweite Frage, die nach der ersten Frage nach Adam kam, das war eine Frage auch einer Menschen, das war die Frage von Kain, an Kain. Kain, wo ist dein Bruder? Was eine schreckliche Frage, die waren zusammen groß geworden, die haben gespielt, den gleichen Vater und Mutter. Und wird gefragt, wo ist dein Bruder? Und wir wissen, wie schrecklich diese Beziehung zu Ende gegangen ist. Und wenn man das mal so sieht, dass an dem Kreuz diese Frage auch die Antwort darauf hat, dass Wiederherstellung von Beziehungen möglich ist. Ist es nicht gewaltig? In Jesus fängt ein Wiederherstellungsprogramm an. Einmal auf die erste Frage, Adam, wo bist du? Und wenn wir sagen, Herr, hier bin ich. Und vergib mir meine Schuld. Ich möchte mit dir versöhnt werden. Dann wissen wir, dass Jesus das auf dem Kreuz bewirkt hat, dass das möglich ist. Der Mensch muss von Neuem geboren werden. Das kann dadurch geschehen, wenn er zu Christus geht, um Vergebung bittet, dass er zum Vater zurückgeführt wird und ein Kind Gottes wird. Halleluja! 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 Seid ihr da noch ein bisschen begeistert darüber? Hüpft euer Herz noch ein bisschen darüber? Wenn das nicht mehr so ist, dann muss man beten. Das hat David schon gemacht und der hat nur einen blassen Schimmer davon gehabt. Der hat schon gesagt, wohl dem Menschen, der seine Gerechtigkeit von Gott zugerechnet bekommt. Ja? Und Herr, erneuer du mir die Freude meiner Erlösung. Halleluja. Und dann sehen wir, und das Zweite ist, dass in Christus auch Beziehung untereinander wieder möglich ist, die so schreckhaft zerstört wurde, dass selbst der Bruder den anderen tötet. Und nun ist das schön, nun leben wir in diesem Zeitalter. Und wenn man im Neuen Testament sieht, dann sieht man eigentlich sehr vieles über Beziehungen geschrieben. Einmal über die Wiederherstellung zwischen Gott und seine Geschöpfe und andererseits auch zwischen seine Kinder untereinander. Da ist so viel kaputt gegangen, ich würde sagen, es ist eine von den größten Herausforderungen, heile und gute Beziehungen zu leben. Aber dazu ist Gnade. Ja? Gnade, die wir durch Gott erleben können. Hilfe, ganz praktische Hilfe im Alltag. Und wenn wir nun den Paulus sehen, und ich finde es eigentlich so witzig, der Paulus, das war natürlich schon ein bisschen Rabauke war der, ne? Das sagt er auch von sich selbst. Der hat die Christen verfolgt, das war ein harter Freund. Aber dann hat er die Liebe Gottes kennengelernt und er wurde ein anderer Mensch. Und er sagt, ich habe euch unter Tränen ermahnt und er hat von der Liebe gesprochen. Er kannte eine ganze Palette und hat so viel gehört. Und dann schreibt er seine Briefe und in diese Briefe schreibt er eigentlich auch oft über die Beziehungen, die untereinander gelebt wird. Und er sagt eigentlich, das, was Jesus schon in hohem priesterlichen Gebet, in Johannes 17 gebetet hat, ne, dass sie eins sind und an die Liebe untereinander, wenn die Welt erkenne, dass sie meine Jünger sind, eigentlich führt er da immer dahin, dass wir lernen, unsere Beziehungen so zu leben, in dieser Liebe Gottes, sodass dadurch sichtbar wird, wie Jesus ist. Aber das ist ganz einfach sehr praktisch im Alltag. Und ich möchte das ein bisschen am Hand von dem 1. Korintherbrief tun, in Vogelflug da durchzugehen, wo wir lesen können, wie Gott, wie Paulus die Korinther ermahnt, erbaut, ermutigt, mit sich schimpft, wie sie Beziehungen leben sollen. In die unterschiedlichsten Bereiche. So, wenn ich nun durch, muss eben auf die Uhr gucken, 10:55, 10:55. Da, kann ich das natürlich nicht vollständig tun, obwohl ich das am liebsten machen würde. Ui, irgendwie, meine Bibel ist schon ziemlich ladiert, der arme Kerl, kriegt immer wieder was ab. Dann kann man das natürlich nicht alles ganz genau so machen, aber ich möchte diese Bereiche, ach, danke. So, nun ist er richtig, dann weint er nicht mehr über seinen Besitzer. Da kann man natürlich nicht alles so ganz genau durchgehen, obwohl das eigentlich am schönsten wäre. Man muss die Bibel eigentlich immer wieder von vorne bis hinten bestimmte Abschnitte durchlesen, weil dann wird man ganz einfach konfrontiert, nicht nur mit seinen Lieblingsverse, ja, sondern auch mit die Sachen, die einem vielleicht was näher gehen und auch mal Fragen hochkommen lassen. Aber diese Korinther, ich denke, Korinther, wo Paulus hat diese Gemeinde gegründet, auf seiner zweiten Missionsreise. Und Korinther, das war eine Hafenstadt und sie war selbst wichtiger als Athen. Und die Gemeinde in Korinther hatte kein Problem mit Verfolgung, aber das war ein richtiger, eigentlich wie unsere Gesellschaft, eine Wohlstandsgesellschaft und richtig zügellos. Darin wurde diese Gemeinde gegründet. Und unsere Gesellschaft ist auch eine Wohlstandsgesellschaft und sie ist auch zügellos. Wenn man redet mit Leuten, mir wundert es, und ich bin schon, meine, so uralt bin ich auch nicht, aber ich weiß in jedem Fall Dinge, wo man 20, 30 Jahre noch gar nicht drüber nachgedacht hat, die sind heute gängig, da wird gar nicht mehr drüber nachgedacht. Das haben wir schon längst wieder hinter sich. Ein Zügellosigkeit, ein if it feels good, do it, ne? Wenn es sich gut anfühlt, mach es doch ganz einfach. Und in dieser Gesellschaft gründet der Herr Jesus seine Gemeinde. Paulus predigt, Leute zum Glauben, das hat erst mehr einen jüdischen Kern gehabt und dann kamen auch die Heidenchristen dazu. Und das lief da ziemlich gut anzahlmäßig, aber da gab es dann auch genug Probleme. Ein von meinen Söhnen sagte mir mal, Papa, du magst doch so die Korintherbrief, ne? Ich sage, ja, ich mag die eigentlich ganz einfach so, weil das war so ein Bande voll Chaoten und dann sieht man, wie der Paulus versucht, da wieder Schliff drin zu kriegen. Und das macht mir ganz einfach Spaß. Und wenn wir dieses nun mal auf im Bereich von Beziehungen sehen, ich werde da mal ganz grob ein bisschen so da durchfliegen in Vogelflug. Der Herr schenke Gnade, mich und euch, dass wir irgendwie etwas dann daraus lernen. So, die erste, ich nehme den ersten Korintherbrief, die erste, ja, man könnte so sagen, drei Kapitel, die beschäftige, ich rede nur auf den Beziehungsaspekt aus diesen Kapiteln heraus, eigentlich damit, dass die Korinther, die hatten so eher Favoriten, die hatten einen Apollos, die hatten einen Kephas oder Petrus, dann hat es ein Paulus und dann haben sie eigentlich so ein bisschen untereinander gesagt, du, ich gehöre zu denen und der andere hat gehört und dann haben sie sich ein bisschen so, wer wichtiger ist und welche Truppe besser ist. Und dann gab es noch die ganz Frommen, die haben gesagt, ich bin von Christus. Die sind mit am schlimmsten. Ja, wenn eine zu dir kommt, ich bin von Christus und Gott hat zu mir gesprochen. Dann sage ich ihm, ja, was soll ich noch sagen? Die brauchen gar keiner mehr. Ne? Aber die Bibel lehrt uns, dass wir schon einander brauchen. Ich übertreibe es manchmal. Das könnt ihr mir übel nehmen. Aber ihr könnt mir glauben, ich meine es nicht böse. Es ist nur, dass wir es ein bisschen verstehen. Und was noch viel schlimmer ist, ich liebe Spaß und manchmal kommen dann Leute zurück und meinen, ich habe es ernst gemeint und dann hat man ein richtiges Problem. Aber wir lernen dazu. So, und er sagt dann hier, das muss hier, das gibt auch unter euch Streit. Und dann sagt, ich ermahne euch aber, liebe Geschwister, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet, lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet einander fest in einem Sinn und in einer Meinung. So, er sagt eigentlich, eure Identität hängt nicht das erste von ab, zu wem ihr meint, ihr gehört, sondern es ist viel wichtiger, dass ihr einen gemeinsamen Sinn habt, dass ihr eine gemeinsame Ausrichtung habt. Und was ist die Ausrichtung? Einmal, so am Kapitel 3, Vers 23, da sagt es, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Ja? So, wir gehören Jesus Christus an und wir wollen, dass der verherrlicht wird. Das ist diese Ausrichtung. Ich sage mal, wenn es zwischenmenschliche Probleme gibt, dann ist es immer ganz wichtig, sich zu fragen, welche Ausrichtung habe ich in mein Herz? Was will ich? Muss ich mich selbst darstellen? Habe ich bestimmte Gedanken, die ich unbedingt durchsetzen will? Bin ich beleidigt? Hat mich etwas verletzt? Oder will ich, dass Jesus zur Geltung kommt? Das Interessante ist, weil die Korinther, die waren richtig nicht fleißig, sondern fleischlich. Ja, er sagt, ihr seid noch fleischlich. Und die haben sich da ein bisschen mit gerühmt. Und dann sagt er in Kapitel 1, Vers 31 ist das, glaube ich. Ich kann das so ohne Brille dann doch immer schlechter sehen. Aber die sagen, desto länger du wartest mit der Brille, desto besser ist das. Ne? So, und da heißt es, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. So, wir Menschen wollen alle gerne wichtig sein. Wer von euch will gerne wichtig sein? Ich glaube, ich muss irgendwie eine Etage tiefer. Habt ihr noch einen Keller? Dann predigt ihr für die 5, 6 Leute weiter, wo ich mich mit identifizieren kann. Der Rest ist schon so abgehoben. Ich glaube, grundsätzlich wollen wir Menschen gerne Gewicht haben. Nein, nicht so. Jemand hat nun auf die Waage angedeutet. Natürlich muss man da auch ein Gewicht haben. Wenn man da kein Gewicht hat, dann lebt man auch nicht mehr. Aber wichtig sein. Und hier sagt er, liebe Leute, ihr wird nicht wichtig dadurch, weil ihr eure Identität daraus holt, zu dem gehöre ich und das finde ich und so weiter, sondern eure Wichtigkeit, der liegt im Herrn. Wer sich rühme, der rühme sich im Herrn. Dass du wichtig bist, dass du Gewicht hast, das kommt davon, weil du ein Geschöpf Gottes bist. Ja, und Halleluja, für dich ein Riesenpreis bezahlt ist, dass du zu ihm gehören kannst. Das macht dich so wichtig, dass du dich nicht mehr wichtig machen brauchst. So, und das nimmt schon ganz viel Spannung aus manchen Konflikten und manchen Beziehungen, wenn man dieses in sein Herz wirklich trägt. Ich muss nicht wichtig sein, ich bin wichtig. Das macht schon manches Konflikt und Spaltung würde da schon, meine Erfahrung ist, 90% der Probleme, Beziehungsprobleme, kommen nicht dadurch, weil man unterschiedlich denkt, sondern weil man unterschiedlich empfindet, weil man bestimmte Hintergrund hat, geprägt ist und dann dieses Missverständnis kommt und da Probleme kommen. Und die wenigsten sind tatsächlich um richtige, handfeste theologische Erkenntnisse oder Einsichten. So, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Was machen wir als Antwort, wenn wir spüren, hör mal, Dinge, so zwischenmenschliche Beziehungen in der Gemeinde auch, da gibt es Gruppierungen und so weiter, sagt, nein, das wollen wir nicht, wir wollen eine Gesinnung haben, dass Jesus verherrlicht wird und wir müssen uns nicht wichtig machen, wir sind wichtig. Amen. So, dann gehen wir weiter und dann kommen wir bei den ist eben gucken, ja, da haben wir schon gehabt. Kein Recht zum Richten, das lassen wir mal ein bisschen so außer vor. Dann Kapitel 5. Aha, ja. Der Luther sagt hier, Ausschluss der Unzüchtige aus der Gemeinde. Ich rede hier über Beziehungen. Ne? Ich sehe das alles nur mal aus Beziehungsperspektive. Menschen haben Beziehungen und Beziehungen sagen auch was von Menschen. Gibt es da nicht diese Redewende, sag mir, mit wem du umgehst und ich sage dich, wer du bist? Oder habe ich die gerade selbst ausgedacht? Ach schade, weil der hört sich so gut an, ne? Und das ist natürlich schon so irgendwie, so ein bisschen ist das so. So, in dieser Gemeinde, da gab es wohl wirklich schlimme Sünde, die würden wir heute auch noch als schlimm nennen. Aber das ist der eine, der lebt wohl mit der, hier, ich kann es euch vorlesen, aber nur ganz leise. Ne? So, Kapitel 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 1. Überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist. So, Unzucht ist, da ist gar keine Grenze mehr daran. Da ist sind keine Linien mehr. Da wird alles anders überschritten. Und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt. Leute, das musste eine Gemeinde schreiben. Und weißt du, was so schlimm ist? Man müsste es heute die Gemeinde auch noch schreiben. Glaubt nicht. Das kann alles so fromm sein, das kann in der Lobpreis Hände hoch und Halleluja sein. Aber dahinter können sich ganz andere Dinge verbergen. Wie es nicht einmal unter den Heiden gibt, dass eine die Frau seines Vaters hat, das wird wohl eine Stiefmutter gewesen sein, eine schreckliche Sünde. Und später packte noch alles noch da drin, ja, wie man da damit umgehen sollte, wie man Beziehungen da pflegen sollte. Dann sagt er, vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger, ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Ja, sehr gut. Das ist der Elberfelder. So, was sagt er eigentlich? Mit einem solchen nicht einmal zu essen. Was ist das? Ich frage mich manchmal heute, wenn wir über Beziehung sprechen, was vermitteln wir einander? Wir sind ein heiliges, königliches, heiliges Priestertum. Wo du bist, da ist Gott. Und du bist auf dem Weg in den Himmel und da wirst du zusammen mit aus aller Stämme und Länder wirst du Gott anbeten und heilige Hände ohne Zorn und Zweifel, was wir hier schon machen sollten, zu Gott emporheben. Und die Gemeinde ist nicht irgendwie ein Sammelbecken von Leuten, die nach Lust und Leben und Laune leben können, sondern sie ist ein bluterkauftes, durch dieses am Kreuz geschehen erworbene heiliges, königliches Priestertum. Und wir sind berufen, in Gemeinschaft mit ihm zu wandeln. Und hier sagt Paulus, ihr könnt keine Beziehung mit leben, auch nur muss man sehr gut lesen hier. Er sagt, der sich Bruder nennt. Davor sagt er natürlich, wenn er diese Maßnahme bei jeder Einzelnen machen soll, dann kannst du gar nicht mehr in dieser Welt leben. Du, ich habe richtig viele gute Kumpels, die nicht gläubig sind. Und wenn ich diesen Maßstab auf sie loslassen müsste, dann müsste ich dir alle sagen, Leute, wir können keine Tasse Kaffee mehr mit zusammen trinken. Nein. Aber wenn einer sich Bruder nennen lässt, der sagt, mit mir ist doch alles gut, aber er lebt in der Sünde. Mit so einer soll man keine Beziehung leben. Warum? Einmal, um die Gemeinde zu schützen, denn die Gemeinde ist Gottes Volk, das ist Gottes Familie. Ich habe 6 Kinder, ich weiß ein Ding, wenn ein von meinen Kindern richtig Mist baut, dann strahlt das auch auf mich ab. Stimmt doch, ne? Ach, das ist so ein Westring, du, guck mal. Stimmt's? So und so ist es mit Gott auch. Und darum ist es einmal, um die Gemeinde zu schützen. Die Gemeinde ist ein heiliger Ort. Ich sage immer, die Gemeinde, da kann ruhig einer sein, der mit der Sünde kämpft und sagt, Leute, ich habe ein Problem. Aber die Gemeinde ist kein Ort, wo man die Sünde gut nennt und man kann alle mal ruhig weiterleben. Manchmal fragen wir uns, wo ist Gottes Gegenwart? Aber ich glaube, wenn wir echte Buße tun würden, uns reinigen lassen würde, wie Jakobus auch sagt, ja, reinigt die Hände ihrer Sünde und naht euch zu Gott, dann naht Gott sich zu euch, dass der Gegenwart Gottes noch viel stärker in unserer Mitte wäre. Und darum müssen wir auch auf die Beziehungen, die wir leben, achten. Und hier geht es die andere Seite darum. Dem Mensch, der so lebt, der ein Unzüchtiger ist, der ein Trunkenbold ist, der unrein lebt und sagt, auch mit mir ist doch alles gut. Und wir vermitteln ihm, ist auch alles gut, wir freuen uns, dass du da bist und alles. Dann ist das doch unehrlich, oder? Das ist wie ein Arzt, der scannt und du hast Krebs und du kannst das operieren, aber das wird wehtun, diese OP. Er sagt, nein, das lachst du doch, mit ihnen ist alles gut. Was würde man von diesem Arzt sagen? Es hört sich gut an, was er sagt, aber es ist schrecklich. Und wenn wir in den Beziehungen, die wir leben, nicht bei den anderen das ansprechen, weil wir ihn lieben und tun, ob alles gut ist, dann geht er vielleicht regelrecht verloren und wir tragen mit Schulter an. Stimmt's? So, das ist immer darum wichtig, dass wir auch in diese Beziehungen Gottes Wort, und nun muss ich sagen, das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Es ist, man braucht Gottes Weisheit in all diese Dinge. Es geht nie um Lieblosigkeit, es geht nicht um irgendwie etwas rechthaberisch durchzusetzen, es geht um die Gemeinde so sein zu lassen, wie Gott es möchte und dass der Mensch einen Weg findet, umzukehren, Buße zu tun. Habt ihr das verstanden? Auch da muss es eine richtige, gute Gesinnung geben. Denn das Wort Gottes ohne den Heiligen Geist ist vielleicht ein Knüppel in das Menschenhände, das sehr viel kaputt schlagen kann, aber nicht hilft, heil zu machen. So, habt ihr das verstanden? Auch die hinterste Linie. Gut. So, das war dann Kapitel 5. So, dann kommen wir bei Kapitel 6. Wie gesagt, es ist alles im Lichte nur ganz beschränkt auf Beziehungen, weil hier steht natürlich viel mehr drin, aber ich hatte das so mal auf dem Herzen. Da geht es um Rechtssachen unter Christen, Meinungsunterschiede und so weiter. Und da hat ein richtiger Streit, nun, das, ich sage immer, Streit gehört zum Leben. Die Frage ist, wie geht man da mit um? Und er sagt dann, die haben sich so gestritten, dass auch die Ungläubigen das gesehen haben. Das finde ich auch immer so schmerzhaft, ne? Wenn es in Gemeinde oder unter Christen oder in Familien solche Streit gibt. Und die anderen stehen da rum und sagen, das will frommes Volk sein. Na, da kann ich drauf verzichten. Ich finde das immer sehr schmerzhaft. Und dann er sagt erstmal die Wichtigkeit, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr denn nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? So, wenn dann Streit unter euch ist. Wer von euch hat schon mal Streit gehabt? Es gibt ein paar ganz lahme Vögel, aber den kann man auch nicht glauben dann. Ne? So. Was sagt ihr eigentlich? Was soll man dann tun? Ich gebe zweimal einen Ratschlag. So. Er sagt einmal, ist denn gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte. So, wenn da Streit ist und du kommst da selbst nicht gut raus, was machst du dann? Du holst eine Weise daran. Da lest jemand richtig gut mit. So. Reaktion? Hol dir ein Weise daran. Ich sehe mich noch selbst sitzen, ist gar noch nicht so ganz lange her, zwei Brüder hatten sich richtig in die Köppe gehabt. Und der eine saß da und der andere da und ja, die hat mich gefragt, ob ich helfen konnte. Und weißt du, in so einer Situation ist es so schön, dass man helfen kann und nicht beteiligt ist. Ja, so. Und dann habe ich die ganz einfach geholfen, mal Fragen gestellt. Was denkst du von ihm, was denkst du von da? Und dann haben die erklärt, wie die es gesehen haben. Und dann kam ein bisschen Dampf da raus. Und mit, dass sie es erklärt haben, dann habe ich auch gefragt, kannst du das glauben, was sie dir nun sagt? Naja, okay, das kann ich glauben. Und so haben die beide sich versöhnt. So, es ist eine Sache, hol dir eine Weise dabei. Nicht eine Unkluge, der sich freut an den Streit und schon Partei bezogen hat, sondern dass man da hilft. Und das andere ist, er schreibt in 1. Korinther 6, Vers 7, da schreibt, es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander
rechtet. Warum lässt ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilt? Habe ich das richtig vor? Übervorteilen. So, ich weiß nicht, wie es euch geht. Menschen ticken sehr unterschiedlich. Ich habe immer gedacht, eigentlich kann man mit Reden alles lösen. Ne? Oder meint auch einer, dass er mit Reden alles lösen kann? Irgendwie, soll ich dem Mikro dran halten? Och, was ist das doch? Naja, hör mal, David, ne? Der ist auch connected, ne? So. Gut. Danke für die kleine Unterbrechung. Dann, ja, dass man alles mit Reden lösen kann. Aber mir ist ganz einfach aufgefallen, man kann nicht alles mit Reden lösen. Es gibt Leute einmal, die nicht mehr reden wollen, mit denen kannst du dann auch nicht mehr lösen. Und es gibt manchmal solche unterschiedliche Einsichten, da kann man darüber reden, aber sie bleiben. Wer von euch hat das auch schon mal erlebt? So, das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung, stimmt's? Aber da muss man mit lernen umzugehen. Das sind von den Dingen, die ich selbst mit am schwierigsten finde. Weil dann bleiben Dinge irgendwie ungeklärt. Aber trotzdem sagt Paulus hier, manchmal ist es gut, Unrecht zu tragen, auszuhalten. Damit zu Gott zu gehen, zu sagen, das hat mich richtig verletzt, das taucht kein Millimeter, aber nun lasse ich es bei dir, ich lasse das los, ich trage lieber ein Stück Unrecht, als dass ich nun anfange, mich hier zu verteidigen. Und man muss wissen, warum man kämpft. So, das waren die zwei Antworten, wenn es darum ging. Wenn die Streit untereinander hatten, hole er eine daran und frag dir selbst, lohnt sich dieser Streit oder soll ich es ganz einfach lassen, ohne bitter zu werden. Man wird immer besser oder man wird bitter. Man bleibt nie der gleiche Mensch, auch wenn es durch Streit geht. Und ob man besser wird oder bitter wird, das hängt alles von einem selbst ab, wie man darauf reagiert. Gut, das war dann Kapitel 6. Kapitel 7, ich rede hier über Beziehungen. So, ich lasse vieles hier gar nicht angesprochen, das auch sehr interessant ist, aber man kann in anderthalb Stunden nicht alles sagen. Verzeihung, 40 Minuten. Da hier steht, der Luther sagt hier Ehe und Ehelosigkeit. Er spricht immer über die Ehe. Ich denke, die Ehe ist mit, wenn man über Beziehungen redet, mit der intensivste Beziehung, die man erleben kann. Gott hat schon gesagt, Mann und Frau nach seinem Bild. Und eigentlich soll aus der Ehe ein bisschen hervorgehen, wer so wie Gott ist. Ja? Und das Interessante ist, wenn man die ersten paar Verse hier mal liest, dann kriegt man schon ganz schnell rote Öhrchen, weil der Paulus, dieser Junggeselle, der spricht dann gleich eigentlich, wenn man das mal so kurz zusammenfasst, darf ich kurz zusammenfassen? Die da sagen, das darfst du nicht, die müssen nur die Ohren zumachen. Es gab ein Gerücht bei den Korinther und die hatte gesagt, ohne Sexualität zu leben, das ist das höchste Ziel der Heiligkeit. Ja? Paulus schreibt eigentlich ganz oft auf Probleme, die bei den Leuten waren. Und nun sagt dieser Paulus in den ersten Teil ganz einfach einmal, es ist besser zu heiraten als zu, die Männer würde ich nun gerne hören, und die Frauen auch. Burning, burning, zu brennen. So, einmal da kommt diese Frage, dieses Brennen ist rein auf die Sexualität bezogen, das könnte gerne, du bist auch schon dabei. Gut, aber wir müssen eben aufpassen, weil sonst haben wir den ganzen Kapitel bald vor Augen und dann. So, dann sagt er, so, es ist besser zu heiraten als, Vers 9, Kapitel 1, Quatsch, 1. Korinther 1, Kapitel 7, Vers 9. So, besser heiraten, so, das sagt einmal, Sexualität wenn es um Beziehungen geht, Sexualität gehört in die Ehe. Genau. Ich kann frei auch sagen, dass ich Jahre, wie sagen wir das so schön, zölibatär, ich möchte auch mal ein teures Wort, ne? Also ohne sexuelle Tätigkeiten, ohne Selbstbefriedigung und so weiter, jahrelang als zufriedener junger Mann gelebt habe. Davor habe ich ganz anders gelebt, ich bin zum Glauben gekommen, ich habe erlebt, wie der Heilige Geist mein Leben erfüllt hat, dass ich richtig rein und heilig leben konnte, ohne frustriert zu sein und ohne zu verbrennen. Das ist ein Wunder. Jeder gesunde Mann weiß das. So, meine Frage war in Bezug auf Ehe eher so, Herr, meinst du, soll ich heiraten oder soll ich alleine bleiben? Da meine ich, dass Gott mir gesagt hat, sollst du heiraten. Und dann, das habe ich dann auch gemacht. Und meine arme Frau ist nun schon 27 Jahre mit mir verheiratet. So, dann in diesem Punkt der Sexualität, was da das... Was das Thema ist, ich möchte gar nicht allzu lange darüber reden, da sagt er ganz einfach, Vers 4, die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann, ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Entziehe sich nicht eins den anderen, das ist Vers 5, eins des anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen. So, er sagt ganz einfach, Sexualität gehört zu einer Ehe. Die soll auch, wer von euch weiß, nächstes Jahr ist Lutherjahr. Gut. Luther hat sehr viel Einfluss auf uns gehabt. Luther war ein Mönch und der, das war damals auch, die dürfte auch nicht heiraten und so weiter. Und damals war das Christentum sehr, die katholische Kirche sehr auf äußere Sache beschränkt. Die Sakramente, die Bilder, die es gab und das normale Volk hatte eigentlich kaum Ahnung von was wirklich lief. Und dann kommt Luther und Luther, einmal aus Gnade zu leben, aber Luther brachte auch Gott in den Alltag zurück. Luther hat gesagt, in der Woche 3 bis 4 schadet ihm noch ihr. Habt ihr das verstanden? Ich weiß nicht, ich meine, der war, ich glaube, ein bisschen über 40, wo er geheiratet hat, aber musste vielleicht auch was nachholen. Ich will hier keine unter Leistungsdruck stellen. Aber es ist genau, was der Paulus hier sagt. Enthalt euch nicht, weil sonst gibt es da Probleme. Ich sage immer, fällt mir sie selten, sonst kriegst du schnell einen Stempel aufgedrückt. Aber Sexualität macht eine Ehe nicht glücklich. Aber es gibt keine glückliche Ehe ohne Sexualität, ohne gute Sexualität. Habt ihr das verstanden? Auch die hintere Reihe. Der liebe Paulus sagt, das gehört ganz einfach dazu. Und er gibt ein Rezept. Wie geht das gut, wenn der eine an der andere denkt? Weil er sagt so, und dann macht es ganz, ganz leiblich, macht er das hier. Die Frau verfügt nicht über ihrem Leib und der Mann nicht über seinen, sondern der andere über den anderen. So, man muss ein bisschen wissen, wie der andere tickt und kommt den anderen entgegen mit, was er braucht. Ist das eine gute Exegese? Wer ist nicht einverstanden? Wer ist einverstanden? Gut, dann predige ich weiter, sonst hätten wir noch diskutieren müssen, dann hätten wir noch einen Weise dran holen müssen und dann wäre das sehr lange geworden natürlich. Ne? Und ich denke, das ist so mit der Sexualität eine Sache, Männer ticken anders als Frauen. Wenn du einen Mann abtust, die wollen nur das eine, dann ist das nicht ganz ehrlich. Ich habe Gott auch mal gesagt, warum bin ich so, wie ich bin? Ich möchte gerne mal anders sein. Wer möchte mal anders sein? Das Leben wäre manchmal anders, wenn man anders wäre. Aber man ist halt so, wie man ist. Und da darf man sich mit versöhnen und dann auf Gottes Art damit umgehen. So, der Mann muss denken, was braucht meine Frau? Guter Sex fängt in der Küche an, sage ich immer. Das heißt, wenn du, Mann, nicht auf die Bedürfnisse von deiner Frau eingehst oder noch mal schlimmer, negativ, er ausschimpft, du, warum hast du das nicht fertig und erwartest, dass sie 10 Minuten nach einem sexuellen Bereich auf dich eingeht, dann bist du ein Blödmann. Weil die Frau, die möchte auch Wertschätzung erleben und auf ihre Art das Leben. Wenn du, Frau, meinst, und Frauen und Männer ticken da, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht ein Seminar hier mache über, könnte ich auch gar nicht, ich habe da nicht genug Wissen, aber darum bleibt es doch kurz. Aber ich habe natürlich viel mit Leuten geredet, war jahrelang Pastor und der Bereich Sexualität ist eigentlich immer eine,
manchmal, es kann sehr schön sein, aber auch manchmal sehr schmerzhaft. Kurz gesagt, wenn ein Mann nicht das bekommt, was er gerne hätte, wird er die Frau auch nicht das geben, was sie gerne hätte. Das ist eben sehr kurz durch die Kurve. Wenn ein Mann keine Sexualität erleben kann, dann wird er die Frau die Kommunikation verweigern. Das ist ein ganz grober Satz, den wird nicht immer gelten. Und andersrum ist das auch so. Und Männer müssen verstehen, dass Frauen anders ticken. Eine Frau braucht, um sich sexuell auf ihren Mann einzulassen, muss sie entspannt sein. Ein Mann erlebt Entspannung in der Sexualität. Das sind völlig unterschiedliche Welten. Und darum sagt der Paulus auch so, Leute, ihr müsst aufeinander eingehen, einander verstehen und dann kann es was werden. Amen. Gut, ich gehe weiter. Vor, dass ich hier einen Stempel aufgedrückt kriege. Ach, ist auch vielleicht auch mal schön, ne? Einen Stempel aufgedrückt zu kriegen. Solange man es nicht auf ein halbes Schwein hat beim Metzger, ist das alles kein Problem. So. Gut, Beziehung, naja, dann steht dann Ehescheidung, dann hat man keine Beziehung mehr, das wird nicht sein. Ja, die Unverheiratete, die haben dann auch keine Beziehung, aber die haben eine Beziehung zu Gott und ich glaube, das ist eine Gnadegabe. Und sonst muss man wirklich beten und damit umgehen, dass Leute auch einen Partner finden. Gut, dann kommen wir in die Kapitel 8. Dann geht es über ein Götzenfleisch, Recht und Freiheit des Apostels. Eigentlich geht es da ums Gewissen. Darf ich das kurz zusammenfassen? Soweit ich das kann. Ihr lebt in einer Gesellschaft, wo es viel Götzendienst gab und so weiter. Und ein Ritual war, dass Fleisch gegessen würde als ein Opferdienst an den Göttern. Nun sind die zum Glauben gekommen und die gehörten nun Jesus an. Und nun waren da Gläubige, die haben ruhig dieses Fleisch mitgegessen. Und sagen, ich kann doch Gott danken, alles was mit Danksagung genommen wird, unabhängig von was andere damit machen, ne, das kann ich genießen. Und Paulus sagt auch, kannst du machen. Jeder hat seine eigene Freiheit. Wenn man diese Kapitel liest, sieht man ganz einfach, dass es zwei Dinge gibt, die wichtig sind, wenn es ums Gewissen geht und wenn wir, wie wir anders empfinden als Menschen, anders beurteilen. Und das größte Gebot ist da die Liebe. Ich halte Rücksicht auf den anderen, aber der andere kann auch nicht über mein Gewissen bestimmen. So, dann gab es Leute, die sagen, nein, das kannst du nicht machen. Andere haben gesagt, das kannst du wohl machen. Er sagt dann, das Wichtigste, wenn ihr so miteinander umgeht und unterschiedliche Erkenntnisse haben. Wer von euch hat schon erlebt, dass jemand immer genauso denkt, wie du denkst und genau die gleichen Maßstäben hast, wie du hast? Nee. Wer von euch meint, dass seine eigenen Maßstäbe und Erkenntnisse im Großen und Ganzen die beste sind? Das ist ganz einfach von der Natur so. Da kann der eine sagen, nein, ich halte meine Runde. Aber tief in dir, weil sonst hättest du es nicht. Meinst du, ist das richtig? Versteht ihr? So, und dann sagt er, ihr müsst lernen, das aus der Perspektive des anderen zu sehen und sein Gewissen stehen lassen. Aber das ist immer etwas Gegenseitiges. Und er sagt selbst so, wenn du isst und dadurch dein Bruder den Glauben verliert und verloren geht, dann bist du schuldig an deinen Bruder. Weil das Gebot der Liebe so ist, dass ich Rücksicht nehme auf den anderen. Manipuliere ich aber den anderen, sage, wenn du das machst, dann mache ich nicht mit. Dann ist das auch nicht richtig, weil jeder sein eigenes Gewissen hat. Amen. Weil er eigentlich in dem Sinne sagt, hier, da sagte, darum, wie sollte ich das Gewissen eines anderen über meine Freiheit urteilen lassen? So, gut, dann haben wir das hier gehabt. Ja, bin schon bei meinen 35 Minuten, 40 Minuten. Ihr wisst, ein Predigt darf über alles gehen, aber nicht über 35, 40 Minuten. Gut, dann haben wir, ach ja, das ist Abendmahl, das ist immer so eine, wenn wir über Beziehungen reden, Kapitel 11, da haben die große Schwierigkeit untereinander. Hier, er sagt, Kapitel 11, Vers 17, dies aber muss ich befehlen, ich kann es nicht loben, dass er nicht zu eurem Nützen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt.
ihr wisst, was da so stattfand. Ne? Später lesen wir dann, der eine war besoffen und der andere hat nichts getrunken. Der eine hat eine richtige volle Wampe gehabt und der andere hat noch Hunger gehabt. Die haben gar keine richtige gegenseitige Wertschätzung gehabt. Die haben nicht richtig aneinander gedacht. Stimmt's? Und dann später sagt er, wenn er so das Mahl des Herrn nimmt, das hat in Bezug auf Jesus und auf deine Geschwister, so geht das nicht. Das war natürlich sehr grob. Ah, da ist nichts an der Wand. Oder ich könnte auch da gucken. So ein schlechtes Samaritan. Okay, das können wir schnell wieder wegtun, das ist so negativ, aber steht dort geschrieben. Ne? Die Antwort darauf ist, wir müssen lernen, den anderen mit Wertschätzung zu sehen. Wenn ich den Sören sehe, dann kann ich sagen, das ist Sören, was will ich? Ich kann aber sagen, was das ist Sören, was wäre gut für Sören? Verstehst du? Und die Korinther hatte ganz einfach diese Schwierigkeiten, dass sie hauptsächlich an sich selbst gedacht hatten. Wertschätzung des Anderen. Wir lesen immer diese Geschichte, oder sie wird oft vorgelesen, Einsatzworte beim Abendmahl, das Herrnmahl, der prüfe sich selbst. Ich denke, wenn wir heile Beziehungen leben wollen, in Familie, Ehe, in Gemeinde, wo wir leben, dann müssen wir immer auch eine bestimmte gesunde Selbstreflexion haben. Wir müssen uns selbst prüfen, wir müssen uns selbst eine bestimmte Frage stellen. Was will ich eigentlich nun? Will ich nun, dass Gott das tun kann, was er möchte? Soll mein Leben ein Segen sein von den anderen? Oder will ich nur ich? Und das Erste, was wir von der Natur aus wollen, ist ganz einfach ich. Wir brauchen Erlösung. Wenn einer nicht glaubt, dass er Erlösung braucht, wir brauchen Erlösung von unserem Ich. Weil unser Ich macht alles kaputt. Der Ich hat Kain, Abel erschlagen lassen. Und den Ich, wenn der Zentrum, Mittelpunkt ist, löst uns aus einer Beziehung mit Gott. Und da am Prüfen selbst heißt nicht nur in Bezug auf Jesus, sondern auch auf meine Geschwister. Und dass wir lernen, dass wir gerufen sind, ein Segen zu sein und in andere Wertschätzung entgegenzubringen. Ja, dann kommen diese Kapitel über die Gabe des Heiligen Geistes. Mitte da drin ist das Hohelied der Liebe. Und ich denke, wenn es um Beziehungen geht oder um Gaben geht, Dienste geht, ist immer die Liebe die einzigste Antrieb, die als richtige Motivation dastehen sollte. Gut, wir sind bei 35 Minuten Zeichen und Wunder. Ich schaffe das ganz einfach. Wachet, steht im Glauben, das ist Kapitel 16. Seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Nun weiß ich, Liebe ist immer so ein abgeschluddertes Wort, dass man es bald nicht hören kann. Was hat Vicky Leandros gesagt, gesungen? Ich habe die Liebe gesehen. Ne, irgendwie geht das so, ne? Das war jetzt doch nur die was ältere Generation. Wer von euch kennt dieses Lied? So, ich habe die Liebe gesehen. Ja, welche Liebe gesehen? Die Liebe zum Glas Wein oder griechischer Wein. Da, da, da. Ja, selbst als Holländer kennt man diese alte Schlager. Ne? Schläger. Oder? So. Ja, aber diese Liebe Gottes ist so lieb, hat Gott die Welt gehabt, dass er Jesus für uns gegeben hat. Und in Römer 5 heißt es, dass diese Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen ist. Und wenn wir diese Liebe, die in unser Herzen ist, Raum geben, indem wir uns Gott stellen, unsere eigene Unzulänglichkeit, und sage, Herr, hilf mir, lehre mich zu lieben, in dein Licht leben. Wo wir auch stehen, von daraus gibt es Schritte, dass wir Beziehungen leben können mit Gott, in unserer Ehe, in unserer Familie, in Gemeinde, mit Freunden, dass er sichtbar wird. Und das ist eine gewaltige Herausforderung, aber es ist das Schönste, was ein Mensch haben kann. Ich bin davon überzeugt, ob man glücklich ist oder nicht, hat am meisten zu tun, ob man gute Beziehungen lebt oder nicht. Nicht, ob man viel Geld hat oder wenig Geld hat. Und Vater im Himmel, ich danke, dass du unser Herzen kennst, Herr. Ich danke für dein Wort, dass es mit in unserem Alltag hineinspricht. Und Vater, du weißt besser als wir selbst, dass es für unsere völlige Überforderung ist, aus unserer eigenen Kraft heraus Beziehungen so zu leben, wie du das gemeint hast. Aber ich danke, du hast uns von Neuem geboren, dass wir deine Kinder sind, dass dein Heiliger Geist in uns ist, dass da eine Perspektive ist, dass wirklich unser Alltag und unsere Beziehungen so von dir durchdrungen sind, dass wir auch ein Stückchen Himmel auf dieser Erde erleben und dass es ein Zeugnis ist, dass du wirklich erlöst, Herr. Vater, ich danke für deinen Heiligen Geist, der uns Beistand gibt, der uns Kraft gibt. Herr, ich möchte an diesem Morgen für jede Einzelne hier in diesem Raum ganz einfach beten, dass du uns hilfst, dass wir gesegnete Beziehungen leben, Herr. Vater, dass du uns Gnade schenkst, untereinander gut miteinander umzugehen. Ich möchte dir danken für die gute Atmosphäre, die wir in unserer Mitte haben hier, Herr, für deine Gegenwart. Aber ich bete auch, dass es sich steigert, Herr, dass mehr von dir sichtbar wird, Vater. Vater, ich bitte für die Ehe, die hier auch vertreten ist in diesem Morgen. Vater, ich bitte um diese Gnade. Und wenn Paulus so richtig, so ganz irdisch, ganz einfach die menschlichen Bedürfnisse beschreibt, ich bitte, dass du Gnade schenkst, Wege schenkst, dass auch in Ehe das gelebt wird, wie du es meinst und wie dein Wort es sagst, Herr. Nicht unter Zwang, sondern durch deine Gnade, Herr. Ich bete für Beziehungen von Eltern nach Kindern und Kinder nach Eltern. Schenke Gnade, Herr. Schenke Vergebung und Heilung, Herr. Helfe du, Vater. Herr, ich danke dir dafür. Herr Jesus, dass in dir ganz aber die Wiederherstellung von Beziehungen möglich ist, Herr. Schenk uns demütige Herzen, dass wir um Vergebung bitten können, wo es richtig ist, Herr. Schenk uns Gnade, dass wir uns gut streiten können, Herr, sodass dass Versöhnung, Herr, und Wiederherstellung hervorkommen. Vater, du bist ein herrlicher Gott und Vater, voller Geduld und voller Gnade. Herr, und du kannst die Herzen von Väter zu Söhne und von Söhne zu Väter wieder zurückwenden, Herr. Du kannst helfen, dass Beziehungen, Herr, wieder gut werden. Ich danke dir dafür, Vater. Halleluja. Und Vater, ich danke auch, du siehst, wo wir uns selbst im Wege stehen. Und du widerstehst den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkst du Gnade. Ich glaube auch hier ist ein Mann und es ist ganz einfach dein Stolz, der dir im Wege steht. Dein Stolz, dazu zu stehen, dass du was falsch gemacht hast. Aber ich glaube, dass Gott dir sagen möchte an diesem Morgen, dein Stolz wird dich kaputt machen. Aber wenn du dich demütigst, wenn du dazu stehst, dass du Fehler gemacht hast, sie benennen kannst und um Verzeihung bitten kannst, so wirst du Gnade erleben. Und so wirst du auch erleben, dass du Annahme erlebst, dass du aufgenommen wirst in die Gemeinschaft. Halleluja, ich danke dir dafür, Vater. Vater, ich bitte auch für die Ehe, Herr, dass Gespräche, die nötig sind, dass sie geführt werden, dass Vertrauen, das zerbrochen ist, wieder aufgebaut wird. Ich muss dann denken, dass der Jesus, er würde von seinen eigenen Freunden verlassen. Am Ende hing er alleine am Kreuz. Und von einem von seinen besten Freunden, von dem Petrus, wurde er selbst so hängen gelassen, dass er sich mit einem Fluch verbunden hat, dass er Jesus nicht kannte. Aber Jesus kommt später auf Petrus zurück und die Beziehung wird wiederhergestellt. Und so sollst du auch da ein weites Herz haben, dass wieder Versöhnung und Wiederherstellung stattfinden kann. Halleluja. Danke, dass du Gnade schenkst, Vater. In Jesu Namen. Amen.